Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ihr könnt es vielleicht an meinem Hintergrund wieder sehen. Die Ultras vom Podcast, die wissen schon, dieses Bild im Hintergrund bedeutet, dass ich in München dann als bin. Aber natürlich werdet ihr trotzdem wieder mit Aktien-Content versorgt. Wir haben heute einige interessante Themen mit dabei. CrowdStrike hat unter anderem seine Zahlen veröffentlicht. Da gab es einige interessante Einblicke, weil vor einigen Monaten war ja da dieser Riesen, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, dieses
Outage, also
riesige,
Riesenausfall, ja.
ja, der, also der so die halbe Welt gefühlt lahmgelegt hat. Und da war es natürlich jetzt besonders interessant zu sehen, wie sehr es die Zahlen beeinflusst hat. Ich bin der Meinung, es hat die Zahlen beeinflusst, aber an einer anderen Stelle, wie man es vielleicht erst gedacht hätte. Aber dazu später mehr. Dann haben wir euch ja letzte Folge aufgefordert. Schreibt uns mal ein paar Aktien, die ihr gerne wollt, dass wir die mal uns anschauen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben heute drei Aktien mitgebracht. Ihr habt euch Hershey, AMD und Frosta tatsächlich ist der Wunsch aufkommen. Da wir es ja schon öfters erwähnt haben, werden wir über die drei Aktien heute sprechen. Und dann gab es noch einige News, unter anderem auch ein Thema zur Handelsbeschränkung und so, wo der Michael
Ja.
euch dann ein paar Infos dazu hat. Aber ansonsten, es war jetzt eine kurze Handelswoche. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, das war jetzt noch sehr spannend oder das muss man jetzt unbedingt wissen aktuell?
Also das Allerwichtigste und Allerspannendste ist ja, dass heute Black Friday ist. Wir haben auch bei Goldesel bei uns eine Aktion. Ihr könnt das Ganze 30 Tage kostenlos testen und dort ja unter anderem Markteinschätzung. Wir haben aber auch übrigens ein Langfristdepot. Das wird ja mit Daniel zusammen auch gemacht. Da gibt es jeden Monat einen Kauf. Ein Update, und genau das Update kommt auch morgen raus, glaube ich, mit dem letzten Kauf. Da könnt ihr also auch dann reinschauen. Das ist ein Dividendendepot, beziehungsweise Dividenden, Aktienrückkäufe. Darauf liegt der Fokus und natürlich so Swing Trades und sowas, täglich die wichtigsten Nachrichten. Da ist alles dabei. Checkt das gerne mal aus. 30 Tage komplett kostenlos. Und ganz wichtig, lade dann auch die Goldesel-App runter. Wir haben gestern ein neues Update in den Store gebracht. Freut mich vor allen Dingen, ich habe schon echt ein bisschen Bammel gehabt, dass das gut ankommt. Ja, oft, wenn man viel ändert, bin auch so ein Gewohnheitstier, dann ist Shitstorm-Alarm, ja, aber ne, so sieht die aus. Sieht man das so ein bisschen, sieht man es, glaube ich. Ja.
Man
Also
sieht ein bisschen was, ja.
sieht man auch die Depots dann drin, das Langfristdepot und alles. Das ist, glaube ich, echt sehr übersichtlich. Ihr könnt dort Watchlists anlegen. Ihr könnt sogar, als kurzer Hinweis, das habe ich noch gar nicht öffentlich gemacht, man kann dann auch sein Parkett-Portfolio, also von Parkett, diesem Tracker, könnt ihr auch synchronisieren, dann habt ihr die Watchlist bei uns auch in der App und könnt das alles live verfolgen, Kursalarme setzen, Nachrichten dazu sehen und so weiter. Also da ist viel dabei. Das mal jetzt ganz kurz in eigener Sache etwas Werbung. Und ansonsten, du hast es gesagt, also wir hatten ja gestern Feiertag in den USA, da ist also gar nichts passiert. Der DAX hatte sich ganz gut gehalten, aber ich hatte auch gestern ein Stream mit dem Richie, ne, von der Börse, habe ich auch gesagt, also da ging es nämlich auch darum, also um Nvidia und welche Unternehmen so noch so davon profitieren. Da gibt es in den USA ja sehr viele und da kam die Frage auf, wen haben wir eigentlich in Deutschland? Und da habe ich echt so überlegt, puh, wer wächst denn eigentlich in Deutschland stark? Also ich habe ja gesagt SAP noch, ne? Die haben so ein bisschen viel mit KI, da läuft es ja ganz gut. Es ist echt krass, mir ist da auf die Schnelle fast nichts eingefallen. Das sieht man ja auch an den Börsen, dass es hier kaum eine Story gibt mit KI, die gut läuft, was sehr, sehr schade ist, muss man sagen. Aber Daniel hat gesagt, es gibt noch zwei Nachrichten, die ich jetzt recht spannend finde, aktuell. Zum einen, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich das finde. Genau, zum einen, ich habe es gesagt, wir haben ja jetzt gerade diese Thanksgiving-Woche. Gestern war Feiertag in den USA, heute ist verkürzter Handel und da ging es ja jetzt schon die ganze Woche los bei Amazon und Co. Gibt es ja schon die ganze Zeit Schnäppchen. Ich habe auch schon ein bisschen was gekauft. Und letztes Jahr, ich erinnere mich auch noch, waren die Zahlen zum Black Friday oder der ganzen Thanksgiving-Woche eher so ein bisschen enttäuschend. Ja, also E-Commerce lief nicht so gut. Die Börse, ich weiß nicht, ob es an der Börse lag oder an der Zurückhaltung der Verbraucher, aber da war das Wachstum, ich gucke gerade noch mal, nur 1% ungefähr. Und dieses Jahr, es gibt nämlich zum Beispiel von Salesforce immer solche Statistiken. Ich glaube, Adobe bringt sowas immer noch raus. Shopify hat sowas, wo dann quasi in Echtzeit getrackt wird, wie viel gerade konsumiert wird. Das ist schon echt krass. Und dieses Jahr ist es wohl so, dass jetzt bis zu einem Stichtag, ich glaube, es war dann irgendwann gestern, die ersten Indikationen doch gut aussehen. 4% in den USA Wachstum, 7% global auf 15,6 Milliarden, in den USA 3,1 Milliarden. Und das ist eben doch jetzt, wo man sagen muss, das läuft doch wieder besser und die Verbraucher sind gut drauf. Und das ist halt auch ein gutes Zeichen, unter anderem für Amazon, hier in Deutschland vielleicht Zalando, About You, die hat eigentlich auch beide ganz gute Zahlen. Vielleicht auch für die ganzen Kreditkartenanbieter, für solche Plattformen wie Affirm, ja, also dieses Buy Now, Pay Later. Ich kann mir vorstellen, in den USA, die Verbraucher, die sind ja ein bisschen crazy dort, die kaufen wieder auf Pump ohne Ende, machen dann hier Klarna-Schulden und Affirm-Schulden. Also da sieht's eigentlich echt ganz gut aus. Jetzt muss man mal abwarten, was in den nächsten Tagen noch so kommt von Adobe und Co., weil eigentlich geht's ja jetzt heute erst richtig los in den USA, beziehungsweise die haben ja jetzt gerade noch Nacht. Also wenn es hier jetzt Abend wird und so weiter, dann kann man das, glaube ich, ganz cool verfolgen. Ich glaube, bei Shopify, ich gucke gleich nochmal, die haben, glaube ich, sogar so ein Dashboard gebaut, wo du in Echtzeit siehst, wie die Umsätze hochjagen, wie viel da pro Minute umgesetzt wird. Das ist schon echt krass. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und die zweite Quick News war, das kam gestern. Ich gucke gerade mal, wir haben jetzt den vorbörslichen Handel, ob man da schon irgendwas sieht. Nämlich, es geht ja die ganze Zeit um diese Restriktion von den Exporten von den Maschinenbauern wie Applied Materials, Lam Research, ASML nach China. Da sollte es ja sehr, sehr starke Restriktionen geben. Und jetzt gibt's zumindest Berichte von Bloomberg, dass da zwar weiter natürlich verhandelt wird, aber dass die Restriktionen doch nicht so strikt sind, wie man gedacht hat, weil sich vor allen Dingen jetzt auch die US-Chip-Maschinenbauer beschwert haben, weil man da irgendwie immer noch mit Japan und in Europa verhandelt und hier eben keine Ergebnisse kommen und das länger dauert und dementsprechend sieht man sich dort benachteiligt. Und ASML hatte zumindest gestern mal so ein bisschen positiv reagiert. Ich guck mal gerade, ob ich Applied Materials ist 3,5% im Plus jetzt, also es tut sich auf jeden Fall ein bisschen was. Ich guck mal, Lam Research. Habe ich die hier überhaupt drin? Ich glaube, die habe ich hier gar nicht drin, ne? Aber auf jeden Fall, das ist auch noch so eine Quick News und vielleicht hilft es ja so insgesamt dem Zulieferersektor. Lam Research ist auch 3,4% im Plus. Die Aktien sind ja alle extrem schlecht gelaufen wegen der Angst vor diesen Exportbeschränkungen und ja, vielleicht kommt es jetzt doch nicht so schlimm, aber dieses ganze Thema mit Trump, Zöllen, Exportbeschränkungen, das ist natürlich trotzdem belastet die Aktien, aber ich glaube, da ist ja so mittlerweile schon einiges eingepreist. Ne? Also das sind auf jeden Fall zwei Nachrichten, die jetzt ganz spannend sind und vor allen Dingen diese E-Commerce-Aktien werde ich jetzt heute mal genauer beobachten. Na, Daniel, was hast du denn gekauft? Sag mal, vielleicht gibt es ja so ein paar Shopping-Tipps oder Tipps, was man verschenken kann. Hast du schon zugeschlagen oder bist du gar kein Black Friday-Shopper oder Black Week-Shopper?
Man guckt natürlich schon, aber ich fand es verwunderlich, dass du gesagt hast, dass du was gekauft hast. Ich wusste gar nicht, dass ja mehr so ein Rolex jetzt auf Amazon erhältlich sind. Also frage ich mich, was du da gekauft hast.
Die sind bei Temu. Temu, aber ich habe die Plagiate gekauft.
Da wird sich die Frau dann freuen, ja, mit einer schönen Temu- oder Shein-Tasche. Ja. Ja. Ich habe tatsächlich, also klar, man guckt natürlich immer für die Kinder, man hat im Vorfeld schon Listen gemacht und wir setzen uns das dann halt immer drauf und dann sieht man ja, ob es auch tatsächlich günstiger geworden ist oder nur wieder diese dubiosen Streichpreise. Das Einzige... Ja doch, was ich gekauft habe, sind eben, es ist ja jetzt bekannt, dass wir ein Haus gekauft haben und dass wir da eine neue Küche bekommen werden, zwecks Induktion. Da habe ich jetzt ein komplettes Set Töpfe und Pfannen gekauft. Ja. Viele, die mich länger verfolgen, wissen ja auch, dass ich der Koch bei uns zu Hause bin. Deswegen habe ich gleich zugeschlagen.
Weil da sprechen wir noch drüber, gell? Wie bereitet man ein Froster-Menü richtig vor?
Genau, ja. Nee, und da hatte WMF diesmal tatsächlich gute Angebote. Ich habe es mir nämlich einen Tag, bevor die Black Week ging, losging, habe ich es mir angeschaut und die hatten da teilweise, also die Sachen, die ich mir rausgesucht habe, die waren beide, also das eine 20 und das andere sogar knapp 30% günstiger. Oh. Also das war dann schon gut und also ich bin bisher, seit ich einen eigenen Haushalt habe, habe ich immer WMF-Töpfe zum Beispiel gehabt und war damit sehr zufrieden. Mit dem Pfann tatsächlich gar nicht mal so sehr. Ich habe jetzt aber gedacht, ich teste jetzt nochmal, ich gebe ihnen nochmal eine Chance. Also ich habe einmal eine WMF-Pfanne gehabt, ich habe sie nach 2 Wochen, habe ich sie in den Müll geworfen, weil sie so schlecht war, ja.
Ich habe hier übrigens, apropos Pfanne, ich habe mich influencen lassen, ich habe mir hier von Hensler die Pfanne geholt, der kratzt doch immer auf der Pfanne so rum, alles kein Problem. Die habe ich mir geholt, Die funktioniert auch ganz gut, aber irgendwie, die hat krasse so, also die wird nicht mehr richtig sauber an den Rändern und so, aber ich glaube, das ist normal, aber an sich funktioniert sie.
Ja, ich muss sagen, ich finde Steffen Henzer tatsächlich recht unsympathisch, deswegen würde ich das tatsächlich nicht unterstützen, aber das ist wieder ein anderes Thema, ja. Und ansonsten, ich habe noch ein bisschen bei, eben da ich jetzt mittlerweile auch recht viel Sport mache und auch so viel Proteinriegel, Shakes und so, habe ich bei ESN noch zugeschlagen, ja, ESN, ja, und hab mich da eingedeckt, weil die haben meinen Lieblingsriegel, da habe ich gleich 5 Batterien dann sozusagen bestellt und
haben die auf der Website ESN ihre Rabatte? Da muss ich auch mal schauen jetzt.
Weil ja, haben die, ja, und dann eben, so also wie gesagt, also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt alles keine Werbung oder so, da ging es jetzt nur kurz eben mal drum, so was wir da geshoppt haben, genau.
Ja, 30%, da gehe ich auch gleich mal shoppen, hab damit natürlich auch kein nichts am Hut, sonst, ich habe übrigens noch so eine Kaffeemaschine geholt für 2, also so ein Vollautomat, aber so ein kleinen, das ist so ein bisschen Backup einfach, nur hier unten.
Ja, hast du das letzte Mal erzählt tatsächlich, ja, genau, mit deiner Kaffeemaschine, ja, dass du ja, bei dir, glaube ich, eine hast.
Ich wollte mir eigentlich einen Siebträger mal holen, aber das ist doch irgendwie alles zu kompliziert. Wir haben ja aktuell immer noch einen Espresso, aber irgendwie nervt mich das auch, ist auch viel Müll und die Dinger sind auch teuer. Jetzt habe ich mir mal so einen kleinen Vollautomat, den stelle ich mir hier vorne irgendwo hin, da kann ich mir mal schnell einen Espresso ziehen und so. Also 250 Euro für das Teil, das ist echt gut. Und was ich mir noch geholt habe, was ja auch spannend ist, und da bin ich mal gespannt, ob es gut funktioniert, hier so Thermostate mit, die du halt per App steuern kannst. Das ist irgendwie von Fritz sogar. Mhm. Die kosten eins normalerweise, ich glaube 76, die haben dann nur noch paar 40 gekostet. Habe ich mir mal 4 Stück geholt. Ich bin mal gespannt, ob das gut funktioniert. Da kann man hier immer seinen Raum vorheizen und so. Ne? Und auch vor allen Dingen bei uns Schlafzimmer für die Kleine da. Das ist immer ein bisschen nervig zu gucken, was da die Temperatur ist. Und wenn man das dann so steuern kann, mal schauen.
Ja, ja? Das ist cool. Also gibt's oft gute Angebote, aber man muss da echt auf der Hut sein, genau. Ja. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt mal in die CrowdStrike-Zahlen rein. Und ich war tatsächlich auch sehr gespannt, weil jetzt war da ja mal so abzusehen, ob es jetzt da Auswirkungen gegeben hat auf dieses Desaster vor einigen Monaten, das ja vor allem so Flughäfen und so lahmgelegt hat. Wenn man so auf den allerersten Blick, haben wahrscheinlich die meisten gedacht, okay, man sieht überhaupt nichts. Umsatz ist wieder über 28% gewachsen, also wirklich phänomenal. Die Aktie, kann ich aber schon mal spoilern, die ist auf jeden Fall unter Druck geraten nach den Zahlen. Und das hat meiner Meinung nach dann eher was damit zu tun, wenn man ein bisschen weiter runter geht. Denn was man echt sagen muss, wo ich auch ein bisschen schockiert war, wo ich es gesehen habe, das ist die Kosten, also da kann man nicht von einer Steigerung, sondern von einer Explosion sprechen. Ich habe es nämlich mal ausgerechnet, die Total Operating Expenses, die sind um fast 40% gewachsen. Das ist bei einem Umsatzwachstum von 28, irgendwas. Das ist schon enorm, ja, und man muss dann da auch sagen, also sie haben sehr viel mehr Geld in Sales und Marketing gesteckt. Im Vorjahresquartal waren es 286 Millionen, jetzt 408 Millionen und auch im Research- und Development-Bereich haben sie über oder ziemlich genau 40% mehr ausgegeben, statt 196 Millionen, 275 Millionen. Also das sind schon wahnsinnige Kostensteigerungen gewesen und daher würde ich das jetzt mal auch unter dem Aspekt dann sagen, also das Wachstum hat man sich sehr teuer erkauft dieses Mal, ja. Sie haben dann eben vielleicht das dann auch eben unter dem Aspekt gemacht. Sie haben ja auch gesagt, dass sie Gutscheine und so rausgeben möchten, dass sie Verträge nochmal nachverhandelt werden. Jetzt
genau, aufgrund das hängt dessen. Ja irgendwie alles, wahrscheinlich haben die das irgendwie so mit verbucht, ne, schätze ich mal. Das
ist natürlich, ich weiß nicht, weil eigentlich kann man solche Nachverhandlungen eigentlich jetzt nicht unbedingt bei Sales and Marketing oder Research and Development einbuchen, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Man findet meistens für solche Sachen dann irgendwie Mittel und Wege, ja. Es war jetzt halt auch unter dem Strich ein negatives Quartal. Also sie hatten im Vorjahr war ja das Nettoergebnis 26,7 Millionen. Jetzt wieder negatives von 16,8 Millionen. Und es wird jetzt vor allem für mich dann auch interessant dann werden bei CrowdStrike, wie das nächste Quartal wird. Also ist das jetzt irgendwie nur so ein Einmaleffekt gewesen, wo sie jetzt dann halt zeigen wollten, hey, wir verlieren nicht an der Wachstumsdynamik, sondern dann geben wir lieber mal mehr für diese ganzen Posten aus, wobei man natürlich sagen muss, Research and Development, das zeigt sich ja dann erst viel später in der Regel. Also das ist ja Forschung und Entwicklung. Das ist jetzt nicht so, wenn du jetzt dann ein Quartal mehr ausgibst, dass du es im nächsten dann gleich merkst. Das ist bei Marketing dann tatsächlich schon ganz anders, weil wenn du jetzt Werbekampagnen startest, wie der Michael jetzt Anfang der Folge für die Black Week zum Beispiel, Beispiel, er erhofft sich ja, dass er das sofort dann merkt oder so.
Die weil US-Investoren, die uns hier direkt live ablegen, die Informationen, genau, die sie immer machen, die haben sich wahrscheinlich jetzt gerade schon angemeldet. Ja, das wird direkt, direkt auf die Riverside-Server in den USA und da wird alles abgefangen. Ja.
Genau, ja. Aber das ist jetzt ein gutes Beispiel. Er hat es jetzt in die Folge integriert, dann auch noch mit einer Verlinkung unten drunter. Ja, aber in 2 Wochen guckt ja keiner mehr diese Folge dann an. Also das heißt, die Werbebudgets, die ausgegeben werden, das hat eigentlich sogar im selben Quartal oft noch eine Auswirkung dann oder spätestens im nächsten Quartal musst du das dann eben sehen. Und da wird jetzt für mich das nächste Quartal ultra spannend bei CrowdStrike, ja. Auch ob es jetzt diese Kostenexplosion, ob das jetzt weiter fortgesetzt wird. Also das wird ganz interessant zu sehen sein. Ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass das Geschäftsmodell nachhaltig beschädigt ist. Wir haben gesagt, es wird mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle zu sehen sein. Sie sind, glaube ich, auch prognosentechnisch jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Genau. Aber man sieht es jetzt halt an der Kostenebene. Sie haben es jetzt wahrscheinlich dann eben eher so gemacht. Sie haben gesagt, sie geben lieber jetzt nochmal ein paar Millionen mehr fürs Marketing dann aus, damit Umsatzwachstum bestehen bleibt, weil sie sich wahrscheinlich dann auch im Umkehrschluss wieder dadurch erhoffen, wenn die Kunden dann erstmal an Bord sind und sehen, hey, das ist ein super Produkt, was ja in der Vergangenheit auch immer so war, dass sie dann die Leute auch eben vielleicht auch weiter skalieren oder halt die Unternehmen. Halte ich eigentlich für einen ganz sinnvollen Schritt. Es wäre wahrscheinlich jetzt eine sehr viel größere Enttäuschung geworden, wenn sie jetzt auf einmal nur 15% gewachsen wären. Und sie waren ja beim Umsatz sogar besser, als die Analysten es erwartet hatten. Und daher, also die Zahlen an sich, brauchen wir nicht drüber sprechen, die waren wirklich nicht gut. Das war teilweise wirklich schockierend mit den Kosten. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie eine Red Flag oder so, wo ich jetzt sagen würde, oh okay, da ist jetzt nachhaltig irgendwas beschädigt. Aber die nächsten 1-2 Quartale werden jetzt da sehr spannend sein, weil es kann jetzt halt sein, dass es sie aus Profitabilitätsgründen wirklich um mehrere Jahre wieder zurückgeworfen hat. Das kann definitiv sein, ja. Also, ich weiß nicht, ansonsten, was du hast sie ja, glaube ich, noch im Depot, wenn ich es richtig weiß.
Genau, ich hatte ja damals einen Tag danach, ich hatte mir erst gesagt, nee, alles nicht so schlimm, ich halte komplett. Dann hatte ich doch dann irgendwann einen Teil verkauft. Ich weiß nicht, ob es die Hälfte war oder ein Drittel. Und das war sogar kurzzeitig auch die richtige Entscheidung. Aber wer sich den Chart mal anschaut, die hat ja fast alles wieder aufgeholt. Ja. Also im Nachhinein war es dann doch wieder falsch einfach. Ja, aber damals war es halt noch nicht so absehbar. Aber mit der Zeit wurde dann auch klar, dass teilweise die Kunden auch selbst dran schuld waren. Ich glaube, Delta wollte die ja oder will die verklagen und hat jetzt gemerkt, dass die da irgendwie auch wirklich teilweise falsch reagiert hätten oder gar nicht und so, also eigene Baustellen gehabt haben. Und wie du sagst, ich bin auch in dem Boot, weil der Markt hat jetzt genau darauf geachtet, okay, was hat das für Auswirkungen? Sind die Kunden jetzt weg? Gehen die zur Konkurrenz oder bleiben die? Und ich glaube, deswegen war vor allen Dingen der Fokus, deswegen haben sie auch mal jetzt dieses Quartal Sales und Marketing hochgefahren, sei es mit mehr Werbung oder mit Gutscheincodes oder was weiß ich, wie die das da verbucht haben, dass der Markt sieht, nee, okay, die Trends sind weiter intakt. Ja, denn wäre das Ding wirklich nur noch 10-15% gewachsen, man darf ja nicht vergessen, wie hoch die Aktie bewertet ist, dann wäre die Aktie richtig abgeraucht. Deswegen, ich glaube, damit kann der Markt jetzt ganz gut leben, weil sie haben ja schon oft gezeigt, dass sie jetzt profitabel werden. Und ich glaube, zumindest Sales und Marketing wird jetzt in den nächsten Quartalen sich wieder eher nach unten entwickeln und Research und Development, ich weiß nicht genau, das müsste man, ich habe es auch nicht nachgelesen, ob sie da jetzt vielleicht wahrscheinlich auch dann nochmal daran arbeiten, dass sowas nicht mehr passiert, ne, dass sie da nochmal neue Leute eingestellt haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt krass wieder runtergeht, aber wenn sie damit auch neue Produkte bauen oder die Kundenzufriedenheit erhöhen, ist das, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Deswegen, also ich fand auch jetzt, ist natürlich auf den ersten Blick ein bisschen enttäuschend gewesen, ich war auch geschockt, muss ich sagen, aber sowohl Umsatz als auch das Non-Gap-Ergebnis waren beide sogar über den Schätzungen. Also eigentlich war es am Markt auch bekannt. Was noch so ein bisschen enttäuscht hatte, ist der Ausblick aufs Q4. Der war auch so im Rahmen der Erwartungen und so. Und ich glaube, die haben auch einen Ausblick auf 25 gegeben. Dort haben einige wohl mehr erwartet, aber da darf man auch wieder nicht vergessen, das Management hat ja eigentlich bis jetzt immer übererfüllt. Also ich gehe davon aus, dass die eher vorsichtig geguidet haben und dann wahrscheinlich wieder übertreffen, ja, und nur mal ganz kurz, ja, also das Tief bei CrowdStrike waren im August dann $200 und wir waren dann jetzt vor den Zahlen im Hoch wieder bei $380 und das Hoch waren knapp 400, ja, und jetzt gab es dann eine Reaktion von -4, -5%, stehen bei $349 gerade, also ja, ich glaube, da sieht man schon, dass da die Aktie doch unterm Strich ganz gut gelaufen ist und dass der Markt es denen verziehen hat. ich glaube, selbst gute Zahlen, ähnlich wie bei Nvidia, hätten da eher auch für Gewinnmitnahmen sorgen können, weil die halt im Vorfeld so gut gelaufen ist. Also ich halte meine Aktien, wenn es sogar einen Rücksetzer geben sollte, nochmal, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Gesamtmarktrücksetzer, dann würde ich sogar diese verkaufte Position wieder zurückkaufen. Ich muss mal schauen, wo ich verkauft hatte, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ist natürlich immer bitter, die wieder teurer zurückzukaufen, aber da sieht man aber auch wieder, ne, dass es teilweise, manche sagen ja immer nachher, ja, wieso, wie kann man so blöd sein, die Aktie zu halten, ne? War doch ganz klar, wenn das Ding gefallen wäre, wäre das genau die Argumentation gewesen, aber oft ist es halt dann doch so, dass diese Rücksetzer schnell wieder gekauft werden und dann guckt man der ganzen Sache hinterher. Also,
aber wir hatten es ja im Podcast eigentlich auch eher gesagt, dass wir es eher als Einstiegschance damals sehen, weil ich habe auch gesagt, also langfristig bin ich mir recht sicher, dass sich das wieder in die Richtung entwickeln wird. So war es jetzt dann auch. Natürlich, man hat mit den Aussagen nicht immer recht. Wie gesagt, es gibt ja auch genug Beispiele, die sich da nicht mehr erholt haben, aber es war schon eher abzusehen, vor allem halt auch, weil das ein Bereich ist, wo du nicht mal einfach so alles schnell wechseln kannst und so. Aber gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu euren Aktienwünschen, wo ihr gesagt habt, die hättet ihr gerne, dass wir uns die mal anschauen. Denkt auch dran, lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben für den Podcast da, würde uns freuen. Ich habe auch vorher mal gesehen, knapp 50% von allen von euch, die den Podcast hören, die sind keine Kanalabonnenten, deswegen gönnt euch auch mal ein Abo. Ja, das weiß nicht, das ist unverantwortlich eigentlich, ja, und natürlich auch.
Vielleicht noch mal kurz gebettelt, ihr könnt uns auch gerne mal eine Bewertung bei Spotify da lassen, da haben wir auch irgendwie sehr viele Hörer, aber gar nicht so viele Bewertungen. Komisch.
Ja,
ich bewerte
zwar
auch nie, ich oute mich, ja, ich bewerte auch nie, aber ist ja eigentlich nicht so schwer, ja.
Boah, du bist echt ein schlechter Verkäufer, jetzt sagen alle, ja, der macht's ja selber nicht, warum soll ich's dann machen, ja.
Ich bewerte.
Da bin ich der geborene Verkäufer, ich habe gesagt, ich habe schon mit meinen 20 Accounts auf Spotify, habe ich uns schon bewertet, aber das sind auch die einzigen Bewertungen wahrscheinlich, die drauf sind, ja.
Ich glaube, wir haben so knapp 600 Bewertungen oder so, also.
Ja, aber das ist ja auch schon ganz gut, aber da geht noch mehr auf jeden Fall. Jetzt springen wir mal in die erste Aktie rein. Das ist auch ein Sorgenkind, was wir, glaube ich, auch schon im Podcast mal behandelt hatten. Also bei mir auf dem Kanal auf jeden Fall. Und zwar ist das Hershey Company. Das ist einer der größten Schokoladenproduzenten der Welt. Und ich habe vorher mal gelesen, mit Mars teilen sie sich 70% des amerikanischen Marktes. Und ich meine, wir wissen, die Amerikaner, die sind so den Süßigkeiten nicht unbedingt abgeneigt. Also da weiß man schon, was das für ein Riesenunternehmen ist, ja. Die Hershey-Aktie ist jetzt aber schon länger wirklich nicht mehr gut gelaufen und da gab es einen Grund, der recht offensichtlich ist, meiner Meinung nach, der auch sehr oft behandelt wird und einen, den meine Follower mittlerweile auch kennen, weil ich ihn schon oft gemacht habe, aber ich bin mir sicher, einige, die es auch nicht so mitverfolgt haben, noch nicht. Das Erste, was natürlich recht offensichtlich ist, ist der, also neben Inflation und allem, das wissen wir ja, dass das für das Segment sowieso jetzt ein schwieriges Thema ist. Der Kakaopreis, der ist explodiert und zwar für seine Verhältnisse. Also sowas hat es schon da ewig nicht mehr gegeben. Ich habe mal den 10-Jahres-Verlauf mir angeschaut. Also so als Vergleich, so eine Tonne Kakao in US-Dollar, das sind in der Regel immer so gewesen, so im Schnitt würde ich sagen $2,500 in so einem 8-Jahres-Zeitraum. Also wirklich über einen sehr langen Zeitraum gab es da gar keine Ausschläge. Also immer nur so minimal und das hat sich immer so um die Range ungefähr entwickelt. Jetzt aber in den letzten, ja, kann man sagen, knapp 2 Jahren, also Anfang Februar 23 oder März 23 war der Preis noch bei 2.600 €. Dann knapp ein Jahr später war er bei fast $12,000 die Tonne. Da hatten wir nämlich auch mal drüber berichtet, dass Kakao sogar besser als Bitcoin gelaufen ist in der Zeit, wo der Bitcoin auch gut performt hat. Und jetzt, der Preis hat sich zwar wieder etwas erholt, also er ist dann mal so im Tief wieder bei ungefähr 7.000 gelegen, aber jetzt zuletzt ist er auch wieder deutlich angewachsen und jetzt momentan sind wir bei fast 8.900. Und das ist etwas, was gerade die Schokoladenproduzenten natürlich extrem zu spüren bekommen. Und das andere, wo ich aber mir sehr viel größere Sorgen noch machen würde als Hershey-Aktionär, das ist immer noch Mr. Beast tatsächlich. Ich habe jetzt nämlich mal geschaut, Mr. Beast hat ja, viele wissen ja, vor knapp 2 Jahren seine eigene Schokolade rausgebracht. Jetzt, Michael, ich frage mal dich, ich glaube, du hast es ja wahrscheinlich nicht so wirklich mitverfolgt. Was glaubst du, wie viel Umsatz macht, hat er jetzt im 2. Jahr mit seiner Schokolade? Also es sind nicht mal ganz 2 Jahre. Was schätzt du? Das ist wirklich nur eine Tafelschokolade, die hat, ich glaube, 5 Inhaltsstoffe. Also ganz banal dann halt eine Schokolade und hat die also am Anfang auch fast ausschließlich nur in den USA verkauft. Was glaubst du, wie viele Umsätze macht das?
Ich habe übrigens vor kurzem bei uns im Edeka gesehen, Mr. Beast Schokolade.
Ja, die gibt es jetzt auch in immer, also auch immer mehr so im Retailhandel. Was glaubst du, was macht der Umsatz in seinem 2. Jahr?
Mit der Schokolade? Ich habe keine Ahnung. Ja.
100 also Millionen. Nur mit der Schokolade.
100 Millionen.
Ja, er hat im 1. Jahr hat er 200 Millionen gemacht und jetzt in diesem Jahr wird es auf 500 Millionen aufwachsen. Und wenn man dann mal sich so die Hershey-Zahlen dann halt anschaut, also Hershey wird in diesem Jahr ungefähr 11,1 Milliarden Umsatz machen. Das Problem ist aber, dass sie das im Vorjahr auch gemacht haben. Und wenn man jetzt mal überlegt, Mr. Beast 500 Millionen, das wären eigentlich so immer so die Wachstumsraten von Hershey eben gewesen. Ich habe nämlich mal geschaut, von 22 auf 23 haben sie ungefähr 700 Millionen Umsatzwachstum gehabt. Also das ist ein Riesenproblem, vor allem weil Mr. Beast auch nicht nur seine Schokolade so extrem pusht. Er hat auch gleichzeitig immer solche Seitenhiebe gegen Hershey mit dabei. Dann zeigt er eine Hershey-Schokolade und wirft sie weg oder zertrampelt sie und so. Und das zeigt halt eben auch, weil eigentlich ist halt Hershey ein Produkt, das halt de facto halt quasi kein Burggraben besitzt, außer den Namen dann halt. Ja. Und wenn dann eben der größte Influencer der Welt dieses Produkt rausbringt und immer weiter pusht und der hat ja immer noch Aufrufzahlen mehrere 100 Millionen pro Video und da ist fast immer eine Feastables Schokolade dann halt mit dabei. Jetzt expandiert der noch immer weiter, eben auch hier bei uns in Deutschland, Amazon und so weiter kannst du die schon mittlerweile kaufen. Das ist für mich nachhaltig das viel größere Problem, weil diesen Kakaopreis, den hat ja jeder Schokoladenproduzent als Problem. Es gibt aber jetzt Schokoladenhersteller oder welche, ich sage jetzt mal, die jetzt zum Beispiel irgendwie Schokoriegel machen oder Pralinen oder so, da ist für mich Lind oder sowas wie Lind zum Beispiel, da ist für mich jetzt eine Feastables-Schokolade eigentlich kein wirklicher Konkurrent, würde ich jetzt halt sagen, oder zu nur ganz kleinen Sachen. Aber diese Feastables-Schokolade ist ja quasi ein 1-zu-1-Produkt, wie auch eben Hershey dann ist. Und das ist für mich so aktuell das große Problem, das Hershey hat, welches man auch ja auf lange Zeit hingesehen schwierig einschätzen kann, sage ich jetzt mal. Sie sind ein interessanter Dividendenwert, ganz klar, das muss man so sagen. Sie haben 3,1% Dividendenrendite. Sie haben 33 Jahre die Dividende nicht gesenkt, 15 Jahre erhöht und hatten 13,6% durchschnittliches Wachstum in den letzten 5 Jahren, was die Dividende angeht. Also das ist wirklich enorm gewesen. Aber wenn man sich jetzt die Aussichten anschaut in den nächsten Jahren, über, also jetzt sowohl im nächsten Geschäftsjahr 25 als auch 26 rechnet der Markt damit, dass Hershey nicht wachsen wird. Und da muss ich dann tatsächlich ganz ehrlich sagen, da finde ich die Bewertung eigentlich immer noch zu hoch für ein Unternehmen, das jetzt die nächsten 2 Jahre nicht wachsen soll. Ein KGV, wobei 20 liegt, ein EV-EBIT von 16. Das sind für mich, also so KGV 20, sage ich mal, da möchte ich schon ungefähr so ein hohes einstelliges Wachstum mindestens, also auf längere Sicht hin wieder haben. Das natürlich mal Übergangsjahre kommen, gar keine Frage, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, wo dann in den nächsten, also über die 2 Jahre hinaus, wo das große Wachstum herkommen sollte, weil das Mr. Beast Thema, also der hat jetzt innerhalb von einem Jahr den Umsatz von 200 auf 500 Millionen erhöht und das ist für mich so ein bisschen so dieses große Fragezeichen, das Hershey hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Unternehmen irgendwie pleite geht oder dem Untergang geweiht ist, aber ich sehe, ich bin da, was Wachstum angeht, auf mehrere Jahre wirklich extrem skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Also ich sehe jetzt immer so die Frage, ne, mit diesen Influencern und so, wie nachhaltig ist das halt immer, ne? Hershey gibt's schon Ewigkeiten, dann gibt's ja hier auch Jokolade und sowas und alle testen sowas mal aus und deswegen gibt's mal so einen Push, aber die Frage ist natürlich, wie lang bleibt das oder bringt Mr. Beast nochmal irgendwas was Neues raus, dann probieren die das alles, dann bröckelt die Schokolade wieder, das ist halt schwer zu sagen, ja, aber also wenn ich die Aktie hätte, würde ich sie jetzt aber auch nicht mehr verkaufen, aber du hast gesagt, ja, also mit den Aussichten, dass es da wahrscheinlich jetzt erstmal so ein auf der Stelle treten gibt, Dividende gut 3% ist schon nicht schlecht, aber ja, Bewertung. Also mit KGV 20 gibt es echt auch in den USA, glaube ich, ein paar Aktien, die zumindest einstellig wachsen und nicht auf der Stelle treten. Ich habe sogar hier laut meinen, was ich hier habe an Daten, soll das Ergebnis nächstes Jahr sogar zurückgehen in 2025 und dann 2026 wieder auf dem Niveau sein jetzt von 2024. Also Gewinn ist immer, pendelt jetzt immer so in dem Bereich, so 1,8 Milliarden, sowas in die Richtung. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Ne? Da wird es schwierig, dass die Aktie zulegen kann.
Ein kurzfristiger Effekt könnte da kommen, wenn der Kakaopreis wieder so nachhaltig sinken würde. Das könnte natürlich vor allem die Margen sehr positiv beeinflussen. Das wird die Umsätze wahrscheinlich nicht so extrem pushen, aber die Margen dann, das wäre so ein positives Szenario. Aber bei Mr. Beast, bei den Dingen, man sieht halt, das ist jetzt aktuell so ein starkes Wachstumsprodukt, kann ich mir schwer vorstellen, dass es jetzt da irgendwie, dass er jetzt sagt, ja, da liegt jetzt nicht mehr so ein Fokus dann drauf. Aber wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, aber interessanter Vorschlag von euch auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir mal zur Lieblingsaktie von Michael. Ich glaube, kaum eine wird so oft besprochen, nicht mal Nvidia oder so. Gehen wir mal zur Frosta-Aktie, aber wir machen meistens eher Werbung für die Gerichte. Ja. Die erste Frage, die wir ganz kurz, aber das auch nicht so ausufernd, die mitgestellt wurde. Michael, was ist dein Lieblingsgericht bei Frosta?
Das ist gar nicht so einfach. Also ich esse eigentlich immer sehr gerne Barmi Goreng und Nasi Goreng. Das sind so die zwei Klassiker, die ich eigentlich oft esse. Auch in den vegetarischen Varianten gibt's das. Es ist übrigens diese Woche, ihr müsst die Folge jetzt am Samstag früh hören, wenn denn am Samstag ist noch im Rewe-Center, ich weiß nicht, ob es deutschlandweit ist, wahrscheinlich schon, im Rewe-Center gibt's komplett hier wieder Rabatt. Da haben wir uns auch schon vorgestern ordentlich wieder eingedeckt. Die Kassiererinnen denken jedes Mal, wir sind geistesgestört. Ich glaube, wir haben wieder so 15 Pakete geholt oder so. Die zwei sind auf jeden Fall gut. Was habe ich denn noch immer?
Ja, wir haben gesagt, wir lassen es nicht zu ausufern werden mit dem Essen. Ja, also meine ist auf jeden Fall.
Sag mal noch deine.
Die Spätzlepfanne, die ist absolut nuts.
Die gibt es eigentlich gar nicht, muss ich sagen.
Die gibt es bei uns auch in den Läden, aber ich bestelle ja meistens online. Deswegen, das ist mit Abstand mein Lieblingsprodukt. Aber jetzt kommen wir auch mal zur Frosta-Aktie. Über die haben wir tatsächlich noch gar nie gesprochen und es war ein Wunsch von euch. Frosta, was würdest du sagen, ich weiß nicht, wie tief du dich damit beschäftigt hast, was würdest du sagen, wie lange gibt es Frosta schon? Was würdest du schätzen?
Oh, Frosta gibt es schon sehr lange, aber lief ja eine Zeit lang nicht gut. Und dann hat es, glaube ich, mal, letztens gab es eine Doku, ich glaube, beim NDR, die habe ich mir angeschaut, wie sich Frosta entwickelt hat mit dem Fischfang und so. Dann haben sie irgendwann den Fisch verarbeitet und so. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war schon, also auf jeden Fall weit, ich glaube, in den 70ern oder sowas wahrscheinlich, 60er, 70er sowas.
Fast, ja, 1905.
Ah, noch länger.
Die gibt es schon Ewigkeiten, ja, war ich tatsächlich auch überrascht. Wobei man sagen muss, der Markenname Frosta, der ist dann später erst dazugekommen, aber sie hatten ihre Anfänge tatsächlich schon 1905. Und der erste positive Aspekt, der natürlich gleich auffällt, man kann sozusagen sagen, Frosta ist immer noch in Familienhand. Also das sind mehrere Generationen. Das ist die Familie, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig ausspreche, Ahlers. Und was da natürlich schon mal sehr positiv, finde ich, für Aktionäre meistens ist, der aktuelle Chairman, also der CEO Felix Ahlers, der hält zum aktuellen Zeitpunkt 33,7% von Frosta. Also das ist ja dann auch immer meistens sehr positiv, weil der natürlich dann auch ein berechtigtes Interesse daran hat, dass der Kurs weiter steigt, weil dadurch verdient ja er dann auch Geld. Es gibt auch noch weitere Familienmitglieder, der Dirk Ahlers, dem gehören auch noch knapp 10% vom Unternehmen, also 9,99999. Das wird wahrscheinlich irgendwie was mit den Stimmberechtigungen zu tun haben, weil das ist schon sehr auffällig, dass es genau diese Zahl dann ist. Und ich muss sagen, ich finde das Geschäft, also eben von den Produkten bin ich ja sowieso überzeugt, das habe ich schon oft gesagt. Ich finde aber auch, dass es eine interessante Story weiterhin für die Zukunft einfach ist, ja, weil es ist ein hart umkämpfter Markt, gar keine Frage. Das Problem ist immer, in diese Gefrierplätze in den Supermärkten, die sind extrem hart umkämpft. Das muss man da schon mal wissen. Ich habe ja auch schon mal eine Zeit lang im Lebensmittelgeschäft gearbeitet. Aber wenn man sich so die Frosta-Entwicklung anschaut, also die haben fast jedes Jahr immer Umsatzwachstum gehabt. Was so bei ihnen kurstechnisch so ein bisschen ihr Problem war, ist der Corona-Hype dann gewesen. Also zwischen Anfang 20 Und so Mitte 21, da ist die Aktie halt förmlich explodiert und danach dann aber auch wieder zu gleichen Teilen implodiert sozusagen. Also sie ist sogar noch ein kleines bisschen unter das Corona-Niveau dann gerutscht. Ja. Und jetzt befindet sie sich so langsam wieder in einem längerfristigen Aufwärtstrend, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich so die Profitabilität in den Umsatz anschaut, also das wächst alles weiterhin wirklich immer sehr gut, so meistens so auch so hoher einstelliger Bereich und ich finde es von den Produkten her, sie sind ja ohne frei von Zusätzen, es ist wirklich sehr günstig, muss man dazu sagen, also auch wenn es im Angebot ist, dann reden wir hier von einem Paketpreis von unter 3 €, ja. Wenn es normal ist, sind es ungefähr so 4,50 €, es kommt immer auch drauf an, ein bisschen was es ist, aber ich muss sagen, eine erwachsene Person wird davon richtig satt, ich finde es auch persönlich sehr gesund, viele Sachen sind nämlich, also sehr viele Gemüsesorten mit drin, gerade wie zum Beispiel die Spätzlepfanne, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr auf die Dinger eingehen, aber da sind allein 4 verschiedene Gemüsesorten dann mit drin und ich sag mir auch, wenn ich selber für mich koche, ich koche zwar gerne, aber in mein Gericht dann 4 verschiedene Gemüsesorten reinzumachen, also da hätte ich alleine schon keine Lust, das gerade zu waschen, zu schälen, zu schneiden und so, das weiß ja jeder, der auch selber ein bisschen kocht und es gibt für mich mittags halt kaum was Besseres, weil ich weiß, hey, da ist nicht irgendwie so ein Müll drin, das ist alles also eben frei von Zusätzen und man kann damit oft auch gut seinen Tagesbedarf an Vitaminen, an Eiweißen decken, also zumindest für eine Portion dann eben. Und ich persönlich bin von den Produkten überzeugt und glaube auch, je mehr Leute das kennenlernen, weil wenn diese Aktionen sind in den Supermärkten, ich bin ja dann auch oft da, die Regale sind leer, also da kriegst du nichts mehr.
Das muss man ja vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu sagen. Ich habe dich ja, glaube ich, influenced irgendwann mal. Du hast ja nie Forster gegessen. Habe ich dir doch mal irgendwann gesagt.
Ich habe es ein, zweimal probiert gehabt und habe dann aber immer gedacht, ja, okay, es haut mich jetzt nicht so vom Hocker, weil bei dem Laden, wo ich immer einkaufe, da gibt's auch nur 3 oder 4 verschiedene. Okay. Und dann hast du mir das eben erzählt, genau, dass du oft Frost hast. Da habe ich gedacht, ja, komm, jetzt probierst du es nochmal. Ja. Das war, glaube ich, auch die Barmi Goreng von die mit den Nudeln. Ja. Und dann habe ich gedacht, hey, eigentlich ist das ja echt geil und eigentlich schmeckt's auch echt gut. Ja. Und dann habe ich mal von denen ihrer Webseite bestellt, habe auch gesehen, dass es da halt auch viele Sachen gibt, die mir persönlich jetzt mehr zu sagen, wie das, was da mein typischer Stammladen halt einfach immer verkauft hat, genau.
Ja. Aber genau, vielleicht noch ganz kurz dazu, dieses mit dem Reinheitsgebot ist, glaube ich, irgendwie in den 2000ern angekommen. Da hatten die auch eine riesige Krise, weil die das dann abgeschafft haben. Sie leiden ja immer darunter, sie machen ja auch so Auftragsfertigung von so, wie heißt das, so No-Name-Produkten einfach.
Genau,
ja. Das schrumpft, aber das wollen sie weniger machen und mehr unter der Marke Froster, wo sie auch bessere Margen haben. Ich habe mir jetzt gerade nochmal, also wie gesagt, ne, Produkt ist schon mal toll, Eigentümer geführt, ist eigentlich alles sehr spannend, die wachsen eigentlich stetig beim Umsatz. Für mich gibt es halt nur so ein paar Fragezeichen oder Probleme, weshalb ich die Aktie auch nicht habe. Ja, zum einen, wenn man sich mal so den Kursverlauf anschaut, so auf lange Sicht, die steht dort, wo sie 2017 steht. Es gab natürlich immer mal so diese Dinger nach oben, dann gab es aber auch immer wieder solche Rücksetzer nach unten. Und das liegt halt auch einfach daran, dass Froster mit diesen ganzen Rohstoffpreisen immer zu kämpfen hat. Ich habe das immer mal auch verfolgt. Da kam mal wieder eine Meldung, ja, wir senken die Prognose, weil die Fischpreise wieder so stark gestiegen sind oder weil die Gemüsepreise wieder so stark gestiegen sind oder weil die Kosten allgemein so stark gestiegen oder weil sie das ja nicht weitergeben können an den Einzelhandel und so. Also und das ist halt so das Problem. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, gut, wenn man so langfristig hat, ist es vielleicht egal, aber das ist halt echt so illiquide, das Teil. Ich weiß gar nicht, wie viele Aktien da handelbar sind. Du hast ja gesagt, die meisten Aktien sind in der Hand der Familie, was ja gut ist, aber die ist halt in keinem Index und ich glaube, da gibt es teilweise gar keine Umsätze pro Tag. Deswegen, ja, ich habe auch immer mal überlegt, ob man sich so eine Spaßposition reinlegt. Sie zahlen ja Dividende, glaube ich, ganz ordentlich teilweise, aber auch nicht komplett stetig. Also die senken auch immer mal. Ich glaube, 2022 haben sie es auch nochmal dick gesenkt. 2023 wieder, oder nee, gleichgelassen haben sie mehrere Jahre. Dann nochmal erhöht jetzt 2023. Aber auch so die Gewinnentwicklung, die ist schon teilweise so ein bisschen schwankender. Also ist nicht zu vergleichen mit, keine Ahnung, Unilever oder Nestle oder irgendwie sowas. Das hängt halt an den Rohstoffpreisen. Deswegen, ja, könnte man sich so eine kleine Position des Nebenwertedepot reinlegen, aber ich sehe irgendwie nicht, dass das Ding jetzt in nächster Zeit eine Kursrakete wird. Sie wachsen zwar, aber du hast es gesagt, ne? Also bei mir im Supermarkt ist Froster neben Iglo schon echt, also im Rewe-Center bei uns, da gibt es glaube ich 10 Sorten oder 12, das ist schon echt alles voll, ne? Also wüsste nicht, wie die da jetzt noch stärker.
Das auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch, weil ich vermute, dass sie auch die No-Name-Produkte, weil bei Edeka oder so gibt es ja auch mittlerweile, wo ich sage, ja, das sieht schon sehr nach Froster aus, da sind die Packungen nochmal 50% größer. Deswegen glaube ich dann auch, dass die einen Deal haben. Da können wir aber auch mal in die Recherche reingehen. Also, dass Froster wahrscheinlich auch denen ihre Sachen produziert dann einfach und deswegen ist dann auch gute Plätze im Markt
das dann hat. Das ist halt nur Umsatz, aber da ist gar keine Marge drauf den Sachen. Das sagen sie auch immer selber. Ne? Das sind dann irgendwie Gemüsemischungen und so, klar, die kosten dann 2,50 Euro. Wie soll das funktionieren halt einfach?
Im 5-Kilo-Beutel dann, ein bisschen übertrieben. Aber was ich noch am Schluss ergänzen würde, Froster ist auch für mich so ein bisschen so das Netflix der Nahrungsmittelposition. Ich würde darauf nie wieder verzichten wollen bei mir, aber die Aktie würde ich mir nicht kaufen tatsächlich. Aus den Gründen, die du gesagt hast, das ist ein Geschäftsmodell, von dem ich liebe die Produkte, aber da gibt's immer so viele Probleme mit den Rohstoffen, weil ja auch viele verschiedene Sachen dann drin sind und du kannst ja dann nicht jedes Mal die Rezeptur verändern oder Sachen rausnehmen, weil du musst es dann im Prinzip aussitzen dann. Und das sind für mich so ebenso die großen Probleme, genauso eben wie, dass diese Kühltheken extrem hart halt auch umkämpft sind und du da dann auch nicht immer willkürlich die Preise so erhöhen kannst, wie du es möchtest. Und das sind für mich so die großen Probleme. Ja. Also ich, Produkt ja, Aktie nein.
Schreibt mal gerne in die Kommentare, habt ihr die Aktie und schreibt mal gerne euer Lieblingsprodukt von Froster rein. Wer es noch nicht probiert hat, ich kann euch auch gerne mal influencen. Ich habe ja, also wenn ich mal eine Kooperation eingehen würde, was passen würde, würde ich echt Froster sagen, ne? Aber
ja.
Ich habe sie schon mal gecheckt
auf Instagram. Wir fragen sie mal an, ja.
Aber
wir schreiben Froster mal, ob sie nicht mal einen Podcast sponsern müssen, weil wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Kunden wir denen schon wahrscheinlich gebracht haben. Ja, wirklich, ja. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Wir haben AMD noch als große, ja, auch so für manche so als großes Fragezeichen, würde ich es auch so ein bisschen sagen. Jetzt ist die Frage, was würdest du jetzt so als erste Einschätzung auch sagen? Haben sie das Rennen gegen Nvidia komplett verloren? Ich weiß noch so vor knapp 2 Jahren oder so hieß es mal, dass Nvidia keine Chance in der Zukunft mehr gegen AMD hat, aufgrund ihrer anderen Technologie, auf die sie gesetzt haben. Und jetzt merkt man, ja, also man hätte selten so falsch gelegen wie in dem Szenario. Wobei man sagen muss, dass AMD sich langfristig ja auch wirklich toll entwickelt hat. Ja. Also es ist dann auch, finde ich, irgendwie immer unfair, wenn man sie immer nur mit dem Allerbesten dann vergleicht, weil die AMD-Aktie ist ja trotzdem sehr stark gewesen. Und auch die Aussichten aktuell sind nicht so gut. Was hältst du aktuell von der AMD-Aktie so? Forward-KGV liegt aktuell so bei ungefähr 30. Findest du das interessant auf dem Niveau?
Ich finde es auch. Auf dem Niveau kann man jetzt auch auf jeden Fall nochmal drauf schauen. Das Problem ist ja aktuell, dass jetzt so die große Frage ist, wie lange geht es noch weiter mit dem Boom? Aktuell ist ja die Nachfrage weiter insane bei Nvidia zumindest. Es gibt halt verschiedenste Entwicklungen in dem Bereich. Unter anderem auch, dass zum Beispiel Amazon ja seine eigenen Chips herstellt, weil sie ja auch sagen, dass das einfach viel zu teuer ist. Unter anderem von Nvidia, oder sie wollen sich zumindest diversifizieren, das probieren ja jetzt alle Großen, aber wenn man sich jetzt mal AMD anschaut, sie haben ja oft immer so angekündigt, hier, sie bringt den und den Chip raus, Data Center wird extrem stark wachsen, aber das letzte Quartal war jetzt eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ja, also nur mal ganz so ganz ein paar Zahlen, Umsatz 6,8 Milliarden, 18% gewachsen, die Bruttomargen liegen bei 50%, um drei Prozentpunkte nach oben gelaufen, also auch ganz gut. Und das Nettoergebnis 771 Millionen ist sogar um 191% gewachsen. Ja, also nur mal das Punkte von AMD. Aber wenn du das halt vergleichst mit Nvidia, da hatte sich der Umsatz ja, glaube ich, nochmal verdoppelt, war das. Und sie machen keine 771 Millionen Gewinn, sondern über 20 Milliarden. Ne? Also das ist halt, ich glaube, AMD kriegt da schon ein bisschen Traktion drauf, aber da spielt halt einfach Nvidia in ganz anderen Sphären einfach. Auch was die Margen angeht, also AMD, die produzieren ja auch gar nichts selber, oder? Haben trotzdem nur eine Marge von 50% und eine Bruttomarge, und Nvidia hat ja 75% ungefähr. Also die wachsen stärker, Nvidia, sie haben bessere Margen und sie verdienen das 30-fache so ungefähr. Sind natürlich auch nochmal in ganz anderen Regionen bewertet, aber als Herausforderer, der jetzt auch wächst, ist AMD eigentlich auf jeden Fall auf dem Niveau ganz interessant, aber ich habe die Aktie nicht im Depot, muss ich auch ehrlich sagen.
Ja, in dem Bereich ist es halt ultra schwierig einzuschätzen. Da geht's ganz schnell. Wir haben ja die Nvidia-Story gesehen. Also ich weiß noch, eben vor 2 Jahren hat das Ganze noch ganz anders ausgesehen, wo viele auch gemeint haben, ja, es wird langsam schwierig für Nvidia. Und gefühlt von einem Quartal auf den anderen waren sie das Nonplusultra, ja. Also es ist natürlich schwierig. Viele sehen jetzt Nvidia auf Jahre hin vorne. Aber ich muss halt auch sagen, also auch AMD hat halt da so seine Daseinsberechtigung. Ja, also sie sollen in den nächsten 2 Jahren extrem stark wachsen. Also das merkt man auch, wenn man die Bewertung sich anschaut. Also das aktuelle KGV, das ist bei weit über 100, also bei 120, Forward KGV aber bei 30. Also daran sieht man auch, wie stark die jetzt wieder wachsen sollen. Ich finde es schwieriger einzuschätzen als aktuell. Es wäre dann halt auch eine Wette darauf, dass sie irgendwann mal wieder einen besseren Anschluss dann finden an Nvidia. Das kann ich jetzt persönlich, dazu bin ich aber jetzt da auch technisch überhaupt nicht imstande. Und ich glaube, das könnten auch die meisten, selbst die Technik-Freaks, nicht mal unbedingt vorhersehen. Ja. Das ist für mich das Gleiche so, wie wenn ein Arzt eine aktuelle Pipeline von einem Pharmahersteller wahrscheinlich beurteilen würde. Der hat da vielleicht ein bisschen besseren Einblick, aber wie hoch die Wirksamkeit jetzt von was wird, das kann auch der dann nicht sagen. Deswegen, ich finde sie jetzt aktuell wirklich fair bewertet für das Zahlenwerk. Und selbst wenn sie die Zahlen nicht so ganz erreichen, wie es jetzt erwartet wird in den nächsten Jahren, fände ich das trotzdem noch recht vernünftig. Also ich finde sie ganz gut, sage ich jetzt mal, aktuell. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, da muss man jetzt unbedingt rein. Es ist schwierig einfach.
Ja. Megastäbchen ist nicht, also vielleicht nochmal ganz kurz, es gibt ja so auch von AMD so verschiedene Segmente und ich habe gesagt, Nvidia ist mit über 100% gewachsen, vor allen Dingen, weil der Bereich Data Center so gut gewachsen ist und bei AMD muss man auch sagen, das ist schon positiv, der Bereich Data Center hat jetzt 3,5 Milliarden Umsatz gemacht, das waren sogar 122% Wachstum, also das läuft extrem gut. Was gar nicht mehr gut läuft, ist Gaming, 69% nach unten, das ist schon echt krass und auch Embedded Segment, weiß gar nicht, das sind so, ist das für so, ich weiß gar nicht, was das genau ist, verschiedene Schaltungen und so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das um 25% runtergegangen. Client-Segment ist noch um 25% gestiegen. Das ist dieser Zen 5 und AMD Ryzen-Prozessoren, also CPUs sozusagen. Da sieht es ganz gut aus. Aber ja, es steht und fällt mit dem Revenue-Umsatz. Und da ist halt auch die große Frage, was natürlich auch keiner sagen kann. Aktuell sind die großen Kunden ja hier die Cloud-Anbieter und Amazon, Azure, Google Cloud, Meta ist ein großer Kunde oder Oracle und so weiter. Da ist ja die Frage, wie lange das noch so weitergeht. Wenn diese ganzen Cloud-Anbieter weiter Vollgas geben, dann kann auch AMD vor guten Quartalen stehen. Aber wir wissen alle, dass dieses CPU- und GPU-Geschäft doch eine gewisse Zyklik hat. Und das hatten wir auch oft gesagt. Und da gab es ja auch so ein paar Statistiken, wie viel Geld jetzt zum Beispiel allein Nvidia eingenommen hat. Ja, sie planen ja, Nvidia plant ja jetzt fürs kommende Quartal, was jetzt gerade läuft, ich glaube 37,5 Milliarden Dollar Umsatz. Ja, also man muss sich ja mal vorstellen, dass dieses Geld, ja, also das kaufen ja alle Amazon und Co., diese Chips, und das kommt dann alles in die Cloud rein oder was weiß Gott was, was die da erstmal für Umsätze erzielen müssen, damit sich das halt alles lohnt einfach, ja. Da kann es halt schon irgendwann nächstes Jahr so sein, dass man sagt, oh, okay, wir haben ja vielleicht ein bisschen zu optimistisch geplant, die Kunden brauchen doch ein bisschen weniger oder das Wachstum lässt doch nach. Das ist halt die große Frage, wie es da weitergeht. Ja, denn es muss ja erstmal die Software gebaut werden, wo dann Umsätze mitgemacht werden. Ja, und wenn man halt merkt, okay, der Co-Pilot hier von Microsoft hat doch nicht so eine Traktion oder, keine Ahnung, bei SAP oder bei anderen Kunden, dann kann es halt doch auch mal ein bisschen Enttäuschung geben. Das ist halt die Frage, mit dem steht und fällt, aber wenn diese, was du gesagt hast, wenn da diese Erwartungen erfüllt werden, dann würde die Aktie, glaube ich, auch ganz gut laufen, aber das ist halt so das Fragezeichen.
Und der beste Weg, wie ihr das tracken könnt, ist weiter unserem Podcast zu folgen, deswegen an die 50%, die noch nicht followen, deswegen Abo dalassen und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wünschen euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Genau. Macht's gut, ciao. Goldesel, dann sehen wir uns auch dort jeden Tag oder uns bei dem Depot-Update und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bis dann, ciao, ciao. Ciao.